Nach dem Training in die Sauna gehen, dann schmilzen die Muskeln weg.
So heiß kriegst du eine Sauna nicht. Sauna ist wie Training für den Körper. Positive Effekte auf Bluthochdruck, kardiovaskuläre Erkrankungen, Thromboembolien und Demenz.
Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Wolf on Tour Podcast mit dem lieben Dr. Patrick Berndt. Den Doktor müssen wir dazu sagen, ist wichtig für die Reputation.
Ja, nur für die. Hallo zusammen.
Und wir sind zurück mit einem neuen Thema. Erstmal kleine Entschuldigung, gab jetzt ja ein paar Wochen keinen Podcast. Also Kind Nummer 5 ist da, die kleine Ilvi. Und war ansonsten auch viel Action, ne, die letzten Wochen, Patrick.
Ja.
Und Ferienzeit und hast du nicht gesehen. Also wir versuchen wieder hier mehr aufzunehmen, aber ist halt immer viel. So, aber genug der Entschuldigung. Wir haben heute für euch dabei das Thema Sauna. Und zwar sind wir drauf gekommen, weil hier ein berühmter deutscher, ich glaube Rapper sagt man dazu, ne? Deutsch-Rapper, PA Sports, habe ich gerade gelernt, heißt der. Der hat hier, muss ich sagen, eine sehr sympathische Haustour gemacht mit diesem Immobilientypen und hat da irgendwie gesagt, dass er, ich spiele es euch mal eben vor, ich habe es extra hier rausgesucht. Warte mal, Sekunde.
Bist du ein Sauna-Typ?
Schon, voll.
Ja?
Ja, ja, jetzt mittlerweile ein bisschen weniger, weil es etwas mit meinem Trainingsplan kollidiert. Ich habe früher immer sehr gerne trainiert und bin nach dem Training gerne sofort in die Sauna gegangen mit dem Aufguss und so.
Also macht man Sauna?
Soll nicht so gut sein.
Wieso?
Bei meinen Trainingszielen, ich will ja nicht verbrennen, sondern ich will auch ein bisschen aufbauen, ist das nicht so gut. Es ist mega. Als ich in Berlin gelebt habe, ich weiß nicht, ob du das Aspria kennst.
So, das Aspria, ja, das kennen wir auch in Berlin, aber darum soll es nicht gehen. Die Aussage, die er getätigt hat, die hat mich schon irgendwie hart getriggert. Ich sag dir auch warum, Patrick. Wir hatten tatsächlich früher im Fitnessstudio bei uns auch einen, der uns immer erklärt hat, wenn wir nach dem Training in die Sauna gehen, dann schmilzen die Muskeln weg. Und so ein bisschen an diese Aussage hat es mich erinnert. Und ja, war wirklich schaut euch das Video gerne mal an. Es ist super sympathisch, wie er da seine Haustour macht. Ganz sympathisches Kerlchen. Auch stabil in Form und stabiles Homegym hat er am Start. Aber hat mich dann schon doch sehr gewundert, weil gerade der Iron Mike, der hat da auch getroppt in diesem Video, dass er seine Videos macht, ist ja immer sehr, sehr evidenzbasiert unterwegs. Guter YouTuber, wer ihn nicht kennt, er ist so ein bisschen auf das Longevity-Thema jetzt aufgesprungen, kam davor eher so aus der Stoffecke. Ich erkläre euch, wie das funktioniert. Aber hat auf jeden Fall sehr viel Fachwissen. Und dann habe ich mich doch sehr gewundert, weil ich glaube, die Aussage, oder anders gesagt, wenn er gerne Sauna macht, könnte er aus meiner Sicht die Sauna sehr gerne weitermachen und würde sich da keinerlei Gains verspielen. Wie siehst du das denn, lieber Patrick?
Na, eigentlich hast du jetzt schon alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Wir sind wieder fertig mit der Folge. Ich glaube auch nicht, dass die Aussage von Iron Mike stammt. Oder vielleicht hat er da auch irgendwie was fehlinterpretiert, der gute PA Sports. Aber das, um bei der Wortwahl deines Kumpels von früher dazu bleiben, so heiß kriegst du eine Sauna nicht, dass da anfangen Muskeln wegzuschmelzen. Und da können wir dann vielleicht auch noch ein bisschen näher drauf eingehen, was die Evidenz dazu sagt. Denn dass das irgendwelche kritischen Effekte auf den Muskelaufbau haben sollte und sich deshalb nicht mit den Trainingszielen dieses guten Herrn vereinbaren lässt, das kann ich jetzt aus der aktuellen Studienlage auch so gar nicht rauslesen.
Ja, das deckt sich auch. Aber vielleicht nutzen wir die Gelegenheit, allgemein das Thema Sauna nochmal ein bisschen zu betrachten. Mhm. Was kann es denn wirklich, wie positiv oder negativ sind die Effekte auf verschiedene Dinge? Wir können ja vielleicht nochmal ganz kurz festhalten, dass es ja tatsächlich am anderen Ende der Fahnenstange, also bei der Kälte, Anwendung, Eisbäder und so weiter, einen kleinen Effekt gibt. Das haben wir auch schon mal in dem Podcast erörtert, einen negativen Effekt bei Hypertrophie, dass also dann ein bisschen weniger Muskelwachstum stattfindet, wenn du eben immer ins Eisbad gehst nach dem Training. Aber auch da hatten wir ja auch schon so ein bisschen hergeleitet, dass eben zum Beispiel bei einem Wettkampf, wenn du eine intensive Belastung über mehrere Tage hast, das subjektive Empfinden von Regeneration und sowas deutlich besser sein kann. Also auch da gibt es positive Effekte. Und bei der Sauna habe ich das tatsächlich, obwohl wir ja auch schon mal, glaube ich, eine Folge gemacht hatten und auch erinnere ich mich da, dass ich auch nochmal recherchiert hatte, da gibt es weder, sage ich jetzt mal, signifikant positive Effekte auf dem Aufbau, aber eben auch keine negativen. So habe ich mir das gemerkt von unserem letzten Mal.
Genau. Vielleicht nochmal zur Klarstellung, was du eben zur sogenannten Cold Water Immersion gesagt hast, also zur Kälteapplikation, passiert in der Regel in Form von Eisbädern, also in Wasserform. Da ist tatsächlich so, dass, du hast das richtig gesagt, ich will es nur nochmal hervorheben, dass wenn man als Trainingsziel hat, Muskeln aufzubauen und dann unmittelbar nach dem Training in die Eistonne hüpft, dass man dann halt eben doch signifikant negative Effekte auf den Muskelaufbau zu erwarten hat. Heißt nicht, dass dann gar kein Aufbau stattfindet, sondern nur, dass eine messbare Reduktion des Muskelaufbaus festgestellt werden konnte. Wenn man jetzt aber dann am einen Tag trainiert und am nächsten Morgen in die Eistonne hüpft, sieht das Ganze wieder anders aus. Ja, also das ist nochmal so ein kleiner Recap zu unserer Folge dazu. Für alle, die es ein bisschen genauer wissen wollen, die können sich die Folge ja gerne nochmal anhören. Aber ja, zum eigentlichen Thema Muskelaufbau und Sauna hast du richtig zusammengefasst. Da gibt es ein Review, was das Ganze auch mal untersucht hat. Die hatten, glaube ich, am Ende neun Studien dann einbezogen. Davon hatten 4 Studien sogar leicht positive Effekte auf den Muskelaufbau. 4 Studien hatten keinen messbaren Effekt. Und es gab eine Studie, die leicht negative Effekte gesehen hat. Und die aktuelle Evidenz sagt, wie das in der Wissenschaft in dem Falle so üblich ist, eben aus, dass weitere Studien notwendig sind, um das final klären zu können. Aber auf Basis der aktuellen Evidenz ist kein Effekt, kein klarer Effekt von Sauna auf Muskelaufbau in egal welcher Richtung zu erwarten. Ja, und bevor jetzt man vielleicht schon langsam gedanklich abschaltet und sagt, okay, dann hat es ja irgendwie gar keinen Effekt. Nochmal, das bezieht sich nur auf Muskelaufbau. Wenn man sich da andere Parameter anguckt, dann sieht es schon anders aus. Und da, das ist ja mittlerweile auch, glaube ich, ganz gut bekannt, dass Sauna einen ganz vielfältigen, gesundheitspositiven Nutzen hat.
Ja, also da würde ich schon auch ganz gerne nochmal reingehen, weil ich glaube, dass der direkte Effekt vielleicht teilweise ein bisschen überschätzt wird, aber der indirekte Effekt wird unterschätzt.
Mhm.
Also wenn wir jetzt gleich mal drauf schauen, was kann es fürs Immunsystem tun oder für die Robustheit, sage ich jetzt mal, weniger Infekte zu haben. Gerade Atemwegsinfekte sind da ja ganz gut untersucht, meines Wissens. Dann regenerative Effekte. Also es gibt Effekte auf den Schlaf, auf die Regenerationsfähigkeit. Da kann ich auch gleich mal meine Erfahrung teilen, weil wir müssen ja nicht immer nur das Evidenzzeug, sondern einfach auch mal, wie fühlt man sich denn selber mit Sauna? Warum macht man denn selbst Sauna oder warum ist man dafür oder dagegen?
Klar.
Und da sind, glaube ich, die indirekten Effekte durchaus extrem positiv, weil wenn ich weniger Infekte habe, kann ich regelmäßiger und gleichmäßiger trainieren. Ich habe also keine Zwangspausen irgendwie. Wenn ich besser schlafen, regenerieren kann, ja, dann habe ich mit Sicherheit dort die besseren Aufbaueffekte von meinem gesetzten Trainingsreiz. Also da gibt es ja schon sehr, sehr viele Argumente für Sauna an der Stelle.
Absolut.
Wie der gute PA Sports jetzt gerade einfach so, weil er denkt, seine Muskeln schmilzen weg oder sein Aufbau würde behindert werden. Weil irgendwie ist ja bei ihm schon so dieser Gedanke, ne, dass der Stoffwechsel angeregt wird und weil er ja nicht abnehmen will, sondern zu. Irgendwie so die Dinge, vielleicht sollten wir auch auf diese Stoffwechselgeschichte mal noch eingehen.
Kann man gerne machen, aber ich würde erstmal gerne bei diesen indirekten Prozessen bleiben, die du schon angesprochen hast, weil das ist durchaus spannend. Ja, wenn es um Muskelaufbau geht, dann geht es am Ende irgendwie immer nur drum, in Studien zu messen, hat denn jetzt dann eben mehr Muskelaufbau stattgefunden oder also in kurzen Zeiträumen, weil diese Studien in der Regel halt keine langen Betrachtungszeiträume haben. Wenn wir da eine Interventionsdauer von 12 Wochen haben, reden wir in der Regel schon von einer längeren Interventionsdauer. Ja? Und das sind dann gerade mal knapp 3 Monate. Weil wie verhält sich sowas langfristig? Das können wir gar noch nicht wirklich beantworten. Die allermeisten Studien, die sowas untersuchen, die gucken halt, wie sind denn die akuten Effekte? Also wie verhält sich ein Saunagang nach einer Krafttrainingsintervention auf die akute Erhöhung der Muskelproteinsynthese? Ja. So, und das lässt eigentlich auch noch keinen Rückschluss zu, wie sich das Ganze langfristig verhält. Entschuldigung. Und deshalb finde ich diesen indirekten Nutzengedanken eigentlich echt auch spannend, weil, wie du gesagt hast, wenn man sich besser fühlt, wenn man weniger oft krank wird, dann kann man in der Regel auch auf lange Sicht kontinuierlicher trainieren und hat deshalb eben mehr Aufbau, mehr Leistungssteigerung. Und was ich in dem Kontext spannend finde, ist, dass auch tatsächlich nachgewiesen wurde, dass Saunabaden unmittelbar nach der Belastung einen positiven Einfluss auf die Entstehung von Muskelkater hat, also Muscle Soreness. Und wie jeder aus seinem eigenen Trainingalltag, wie auch immer, kennt, geht man doch schon ein bisschen motivierter ins Studio, wenn der Quadrizeps nicht mehr in Flammen steht. Ja. Und daher diese indirekten Nutzen, die finde ich da auf jeden Fall gegeben auch. Also die Evidenz stützt diese Vermutung. Und aus unserer praktischen Erfahrung wissen wir, das haben wir jetzt auch schon wirklich mehr als oft genug gesagt, am Ende ist ja der Trainingsplan am effektivsten, der am regelmäßigsten und am längsten durchtrainiert wird. Also alles, was dafür sorgt, dass ich regelmäßiger und nachhaltiger, also sprich langfristiger trainieren kann, desto mehr Effekte werde ich in jedweder Art am Ende haben. Weil, und das nochmal, ist ja nachgewiesenermaßen auch keine negativen Effekte auf den Muskelaufbau hat. Wir sind jetzt nur noch beim Muskelaufbau. Wir können gleich auch noch zum Beispiel über Power, also Schnellkraft und Explosivkraft reden, weil da ist die ganze Sache nämlich ein bisschen klarer.
Ah ja, erzähl mal.
Also da gab es auch gute Untersuchungen. Genau, also vielleicht erstmal noch bei Läufern. Das fand ich ganz spannend, wenn ich die Studie gerade offen habe. Da hat man Sauna identifiziert als sehr gute Strategie für Akklimatisierung. Das heißt, wenn man nach dem Laufen auch in Hitzebedingungen noch kurz verweilt, also dann in die Sauna geht, dann akklimatisiert man sich besser und wird besser da drin, unter Hitze auch Leistung zu erzeugen. Ja, was vielleicht für alle, Hobbyläufer oder vielleicht auch semiprofessionellen Wettkampfläufer irgendwo spannend ist, wenn man vielleicht einen Laufwettkampf irgendwo mitmacht oder macht einen Firmenlauf oder einen Stadtlauf oder wie auch immer mit und sind dann für einen Wettkampftag halt 35 Grad gemeldet. Dann kann man mit Saunabaden im Vorfeld, also Sauna nach der Trainingseinheit, kann man da recht gute Effekte erzielen, dass dann die Leistung am Wettkampftag in der Hitze auch besser ist.
Also tatsächlich, was ganz witzig daran ist, ich hatte es gerade vor kurzem mit dem Daniele, also unserem Vertriebsleiter, den kennen die Zuhörer jetzt nicht alle, aber du kennst ihn, hatten wir es davon, dass wir beide jetzt gerade auch in so einem heißen Sommer, wie wir ihn haben, super gern Sauna machen. Und wir danach halt eben die Hitze viel weniger intensiv empfinden, logischerweise, ne? Also das unterstreicht ja das, was du gerade sagst, nicht nur auf sportlicher Ebene, sondern auch, wenn du eben abends noch ein, zwei Saunagänge machst, dann unter die kalte Dusche und dann schlafen gehst, dann empfindest du diese drückende Hitze, die dich da teilweise vom Schlafen abhält, nicht mehr so warm und kannst dann besser schlafen tatsächlich auch. Also das ist etwas, was ich zum Beispiel für mich gemerkt habe und im Sommer auch total gern nutze.
Ja.
Passt dazu, ja.
Ja, definitiv. Also für alle, die das mal nachlesen wollen, die Studie war von Natalie Kirby aus dem European Journal of Applied Physiology, Jahr 2020. Ja, das ist das mit diesen Middle Distance Runners, also Mittelstreckenläufer, für alle, die dem Englischen nicht so mächtig sind. Aber ich glaube, bei der Übersetzung hätte man es auch ohne Sprachkenntnis geschafft. Gut. Die andere Studie, die ich da mal kurz vorstellen will, die ist aus Frontiers of Sports and Active Living aus dem Jahr 2025, also noch relativ jung in Studienmaßstäben von einem Herrn Ahokas. Ja. Und da ging es eben darum, wie die wiederholte Nutzung von in dem Falle was Infrarotsauna, muss man vielleicht dazu sagen. Mhm. Ja. Infrarotsauna, die neuromuskuläre Leistung und Muskelhypertrophie beeinflusst, und die Ergebnisse decken sich wieder hinsichtlich Hypertrophie mit dem, was wir schon besprochen haben. Also es gab keine signifikanten Effekte auf Muskelhypertrophie.
Mhm.
Das Interessante hier war aber, dass die langfristige Schnellkraftentwicklung, also im Sinne der neuromuskulären nicht nur Erholung, sondern auch neuromuskuläre Anpassung, langfristig durch Infrarot-Saunabaden nach dem Training positiv beeinflusst sein kann. Mhm. Jetzt, es ist so offensichtlich, ich sag's trotzdem dazu, setzt natürlich voraus, dass man im Training vom Infrarot-Saunabaden auch irgendwie eine Art von Schnellkrafttraining gemacht hat. Ja, aber wenn man es tut, kann man eben größere Outcomes erwarten, wenn man danach in der Sauna war. Auch das finde ich sehr, sehr spannend.
Könnte man natürlich wahrscheinlich auch wieder gut über Regenerationsprozesse runterfahren, zentrales Nervensystem und sowas, ne?
Ja.
Sich gut herleiten. Das ist eh so ein Punkt, ne? Mal unabhängig von der Wissenschaft, ist halt so, dass ich mir einfach logisch herleite, dass ja so eine Hitzeexposition einfach wie jedes andere Training auch erstmal ein Stressor ist. Also du gehst in eine Sauna rein. Wenn du in der zu lange bleiben würdest, bist du tot, ja, weil die einfach viel zu heiß ist für dich als Menschen. Du setzt dich dem bewusst aus und dein Körper lernt nach und nach damit besser umzugehen. So, ne?
Genau.
Also dieser Wechsel von, ich gehe da mal rein, gehe wieder raus, kühl mich ab, also auch diese Kälteexposition direkt danach, wenn man duschen geht und so weiter, ist für mich einfach logisch, dass diese Stressoren für den Körper, erstmal Stress sind, also was Negatives sind, aber auf lange Sicht was Positives, weil der Körper wieder lernt, besser zu adaptieren an diese Dinge, ne? Und was bei mir immer noch der Gedanke dabei ist, ähnlich wie beim Eisbaden, dass wir Menschen ja aus einer sehr toughen Natur kommen. Also wenn wir unsere Vorfahren anschauen, dann waren die halt Kälte und Hitze sehr viel mehr ausgesetzt wie wir, weil sie keine Klimaanlagen, keine Häuser, sich nicht immer in Schatten zurückziehen konnten, sondern halt irgendwie ihr Leben da draußen trotzdem irgendwie gestalten mussten. Und da musst du ja nicht mal 100.000 Jahre zurückgehen. Da reichen ja oft schon 150, 200 Jahre zurückzugehen. Ne?
Absolut, ja.
Und diese Dinge fehlen in unserem Leben heute halt oft. Und deshalb finde ich Sauna auch wieder so ein kleines Mittel, um dir so ein bisschen Natur oder so ein bisschen wieder Ursprung auch zurück ins Leben zu bringen und diesen Stressor bewusst zu nutzen, um einfach deinen Körper wieder in einer bestimmten Sache zu trainieren. So.
Ja.
Und mir tut es einfach gut. Also um das mal so auf den Punkt zu bringen, ich mag Sauna sehr, sehr gerne. Und was für mich spannend ist, ich bin einer von den Menschen, da habe ich gerade ein neues Wort gelernt, von Whoop allerdings, von der KI in Whoop.
Jetzt bin ich
Schlafdruck
gespannt.
Entwickeln. Der spricht immer von Schlafdruck. Also wenn du dich nicht genug bewegt hast, dann hast du nicht genug Schlafdruck. Also ich gehöre zu den Menschen, ich kenne Schlafdruck so gut wie gar nicht. Also da werden viele da draußen jetzt sagen, hä? Ich bin nie müde. Ich kenne das nicht. Also für mich ist, dass ich abends mal irgendwie im Bett liege und wirklich so, boah, ich bin total müde und ich muss jetzt sofort schlafen. Was viele als lästig empfinden, ich kann euch sagen, ist aber auch lästig, wenn man diesen Schlafdruck nie hat, sondern sich immer bewusst zwingen muss, jetzt hinzulegen und zu schlafen und Augen zuzumachen und so weiter. Ich bin also dieser Typ, der so gut wie nie einen Schlafdruck empfindet. Wenn ich den mal habe, ist ganz oft nach 2, 3 Saunagängen vorm Schlafengehen. Da kriege ich das, witzigerweise. Mhm. Also bei mir persönlich kann ich sagen, dass mir Sauna total hilft bei der Regeneration im Sinne von, dass ich besser einschlafen kann und mich müder fühle und am nächsten Morgen aber trotzdem mindestens genauso fit, wie wenn ich keine Sauna gemacht hätte. Auch nicht viel fitter, aber mindestens genauso fit. Und das war schon etwas, was ich Sauna gerne nutze als Werkzeug. Gerade wenn ich ein intensives Training gemacht habe, ich eigentlich noch aufgedrehter bin, also noch weniger Schlafdruck empfinde, dann hilft mir zum Beispiel eine Sauna zum Runterfahren, mich einfach entspannter zu fühlen, muskulär, körperlich, aber eben auch so dieses Geistige. Ich kann schlafen und bin dadurch besser regeneriert, würde ich so für mich sagen.
Es ist sehr spannend. Das lässt sich tatsächlich auch jetzt dann mit anderen physiologischen Vorteilen von Sauna ganz gut erklären, warum das so ist. Fangen wir aber beim ersten an. Ist ja ganz gut nachgewiesen, insbesondere für die finnische Sauna. Bei der Infrarotsauna, muss ich jetzt gestehen, habe ich in die Studienlage nicht so detailliert reingeguckt, aber meines Wissens ist es da auch so, dass das einen sehr guten Effekt auf den systolischen Blutdruck hat. Also Der systolische Blutdruck sinkt durch Saunabaden. Und zwar nicht nur akut, sondern tatsächlich auch chronisch langfristig, wenn man es regelmäßig macht. Ja. Weshalb tatsächlich Saunabaden, wo man vielleicht bei Herzkrankheiten, Herzpatienten auch immer ein bisschen vorsichtig ist wegen Hitze und so weiter. Bitte immer mit dem Kardiologen Rücksprache halten bei sowas, aber es gibt auch Untersuchungen, wo halt eben tatsächlich Personen mit Herzversagen oder Nachherzversagen dann in der Intervention mit Sauna drin waren, die haben relativ gute Ergebnisse, also wirklich Erfolge hinsichtlich ihrer Erkrankung gehabt. Das geht nicht weg, aber die Symptome werden dadurch abgemildert. Ja? Und für alle anderen, die kein Herzleiden haben, die können sowieso eigentlich relativ unbeschwert in die Sauna gehen, es senkt den systolischen Blutdruck. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du halt quasi eine Gefäßweitstellung hast, wenn dein Parasympathikus ohnehin dann dadurch aktiviert wird, dass du in diesen Rest-and-Digest-Mode reinkommst. Also das Gegenteil vom Kampf- oder Fluchtmodus für alle, die dann nicht mehr so bewandert sind, beziehungsweise die Folge dazu noch nicht gehört haben, hilft sowieso bei der Entspannung. Ja? Also Parasympathikus wird aktiviert, alles, was mit Erholung und Verdauung zu tun hat, wird dann angeregt, Gefäße werden weitgestellt, man fährt runter, deshalb wird man alleine schon ein bisschen träge. Der zweite Mechanismus ist auch relativ spannend, weil Hitze per se, jegliche Form von Hitzeapplikation ja mit Muskelrelaxation zu tun hat. Ja, also immer dann, wenn man vielleicht gerade Muskulatur sehr stark beansprucht hat, macht es Sinn, um die Muskulatur hinterher zu entspannen, weil ein entspannter Muskel ist in der Regel auch ein besser durchbluteter Muskel, solange er vorher gut bewegt wurde und solange er, in dem Fall ist jetzt kein Und, oder wenn er halt eben erhitzt wurde. Aha. Weil eben Hitze auch für bessere Durchblutung sorgt. Es ist ähnlich, nicht gleich wie bei Kälte, ja, weil bei Kälteapplikationen die bessere Durchblutung eigentlich erst nach Ende der Kälteanwendung erfolgt. Bei Hitze ist es bereits während der Hitzeanwendung. So, und jetzt kommen dann zwei positive Effekte zusammen. Wir haben eine bessere Durchblutung und wir haben eine bessere Entspannung der Muskulatur, was dann auch wieder auf den Parasympathikus einzahlt, vice versa. Ja, also das ist dann auch wieder so eine gegenseitige Interaktion, also eine Wechselwirkung. Und dann kommt noch ein Punkt dazu und das hat mit dem Einschlafen per se zu tun. Denn um gut einschlafen zu können, ist ein Abfall der Körpertemperatur ganz sinnvoll. Und wenn du vorher halt eben in einem, ich nenne es mal, unter extremen Hitzebedingungen irgendwo ausgeharrt hast, dann versucht dein Körper im Nachgang logischerweise dann erstmal den Körper schnellstmöglich wieder runterzukühlen. Mhm. Und wie bei vielen Prozessen im Körper findet da schon ein gewisser Overshoot statt. Das heißt, diese Kühlmechanismen, die sind nicht sofort dann vorbei, wenn der Körper wieder die gewünschte Temperatur erreicht hat, sondern die laufen ein bisschen weiter, weshalb in der Regel dann die Basaltemperatur nach dem Saunabaden ein Stück weit tiefer absinkt, als sie vorm Saunabaden war. Und das sorgt eben auch dafür, dass die Parasympathikusaktivität besser ist, dass man besser einschlafen kann und so weiter und so fort. Also nur mal so ein paar Ansätze, wie man das auch physiologisch erklären kann, neurophysiologisch teilweise erklären kann, warum das so gut funktioniert.
Ja, das ist auf jeden Fall für mich einer der positivsten Effekte, wenn ich Sauna mache. Also für mich ist das einfach eine Auszeit. Für mich oft mache ich auch Sauna mit meiner Frau zusammen eben, wo wir sonst ja wenig Zeit unterm Tag haben, wirklich mal irgendwie auch mal ein paar Gespräche nur für uns zu führen. Also für mich ist zum Beispiel eine Sauna zu Hause haben natürlich ein absoluter Luxus, aber ein Luxus, der mir wirklich wichtig ist, weil es für uns einfach so ein Ritual ist. Schaffen es auch nicht oft genug irgendwie, aber versuchen das so oft wie möglich für uns zu nutzen. Und ich empfinde das als sehr, sehr positiv.
Ja, kann ich auch aus meiner Erfahrung so bestätigen, auch wenn ich zugegebenermaßen in den letzten Jahren jetzt ein bisschen weniger war. Aber ich hatte eine Zeit, da war ich sehr häufig und habe auch die positiven Effekte gemerkt. Also man fährt dann einfach auch entspannter heim, selbst wenn man vorher im Training richtig Gas gegeben hat.
Was ich jetzt zum Beispiel für mich selber noch nie gemerkt habe, obwohl es dafür, glaube ich, ganz gute Evidenz gibt, ist so dieses Infekte weniger anfällig zu sein. Das kann ich jetzt für mich nicht, Also ich hatte schon Jahre, hatten wir in anderen Folgen schon, wo ich so versucht habe, sehr schlank rumzulaufen, wo ich dann trotzdem sehr viele Infekte hatte, obwohl ich oft in der Sauna war. Ich habe auch teilweise dann gehabt, dass ich sogar, wenn ich in der Sauna war, erst recht Halsschmerzen danach hatte oder so. Also wo ich so das Gefühl hatte, es war schon was im Körper und dann habe ich Sauna gemacht und dann kam es sogar eher zum Vorschein.
Ja, ne?
Das heißt, da habe ich jetzt für mich nicht so den, also es sind bei mir andere Faktoren, die das mehr beeinflussen, ob ich mich jetzt sehr robust fühle gegen Infekte oder nicht so robust. Das habe ich jetzt bei Sauna mir noch nie so extrem zuschreiben können. Aber da gibt es eigentlich ganz gute Daten zu, gell? Zumindest was Atemwegserkrankungen angeht, glaube ich.
Ja, also ein paar kann ich gerade nennen, weil ich habe ein Review dazu offen. Also das ist einmal Bluthochdruck, es sind kardiovaskuläre Erkrankungen, dann Thromboembolien, dann Demenz, auch relativ gute Studienlage, ja, zumindest laut dem Paper, was ich hier offen habe, hat mich zugegebenermaßen auch ein bisschen überrascht, positiv.
Ich noch nie gehört, aber krass.
Dann, also Atemwegserkrankungen unterschiedlicher Arten, ja, also was hier aufgeführt wird, ist Covid-19, ja, zum Beispiel, und the flu, also die Grippe.
Grippe.
Ja, genau. Und dann ansonsten, vielleicht um das jetzt gerade noch zu vervollständigen, halt muskuloskeletale Störungen jeglicher Art und Kopfschmerzen. Und dann, wie bei dir gesagt,
ja. Man über den Blutdruckabfall natürlich auch gut.
Ja, das allgemeine Wohlbefinden, Schlaf und Langlebigkeit, also insbesondere die Health Span, nicht nur die Lifespan, sondern Health Span, tatsächlich relativ gute Effekte. Ich würde gern noch kurz was zu Sauna per se sagen, was vielleicht die Betrachtungsperspektive auf Sauna so ein bisschen shiften kann, weil ich persönlich finde das sehr, sehr wichtig und man kann sich darüber dann auch relativ viel herleiten. Sauna per se, also die Hitzeapplikation, ist erstmal gar nicht an sich gesund, sondern das, was unser Körper als Reaktion auf diese Hitzeapplikation macht, ist gesund. Und jetzt sind wir wieder bei unserer alten Leier. Es gilt nämlich das Gleiche wie für Training. Training ist eine Form von physischem Stress. Und all die positiven Effekte, die aus Training resultieren, die kommen in der Regel dann zustande, wenn der physische Stress so hoch ist, dass er eben eine gewisse Effektkaskade in unserem Körper auslöst. Da gibt es ja eine gewisse Schwelle für. Genau, also im Training sagen wir Trainingsreiz dafür. Ja? Anders ausgedrückt, jetzt mal auf Hitze übertragen, wenn wir uns jetzt irgendwie, haben wir jetzt gerade eben diese andauernden Hitzephasen, wenn man sich dann bei 40 Grad hinters Haus setzt, dann hat man diese positiven Effekte eben nicht. Ja, zumindest bei weitem nicht in dem Ausmaße, wie das Sauna leisten kann, weil die Reizschwelle für Sauna, also für hitzeinduzierte Adaption noch nicht erreicht ist. Und um den Bogen jetzt zu schlagen, ist, Hitze ist erstmal nichts anderes als Stress. Und sich für bestimmte Dauer in eine finnische Sauna reinzusetzen, ist im Grunde genommen auch nichts anderes als Hitzetraining. Ja, es ist Hitzestress, es ist eine ganz bewusst applizierte Form von Stress, die eine Anpassung auslösen soll. Anders ausgedrückt, Sauna gehen ist, wenn man es richtig macht, auch irgendwie eine Art Training für den Körper. Ja, die ganzen Begleitprozesse, die dann halt eben, nicht nur Begleitprozesse, die zugrunde liegenden Prozesse, die dann da die Anpassung auslösen, die haben viel mit Hitzeschutzproteinen zu tun, die dann ausgeschüttet werden, die dann helfen, angerichtete Schäden im Körper entweder dann besser zu regenerieren oder sogar deren Entstehung zu verhindern, was ganz spannend ist. Und ja, nochmal, es ist wie im Training. Ich muss eine gewisse Reizschwelle dann überschreiten, sonst habe ich eben diese positiven Effekte nicht. Und wie das körperliche Training ist Sauna erstmal akut leistungsmindernd, ja. Und dann infolge dieser akuten Leistungsminderung sind wir aber wieder genauso leistungsfähig wie vorher oder sogar leistungsfähiger, ja. Also wenn man Hitzeapplikation als Form des Trainings versteht, dann erschließen sich, glaube ich, viele Zusammenhänge ein bisschen deutlicher.
Das ist ja das, was ich vorhin auch gesagt habe, was ich für mich halt eben auch so, wenn ich mir Sauna logisch herleite, einfach für mich Sinn ergibt. Ne? Ich glaube, was man vernachlässigen darf, sind so die Sachen, die man ja auch manchmal liest. Kurzfristige Wachstumshormonausschüttung, kurzfristige Testosteronerhöhung und sowas. Da glaube ich für mich verstanden zu haben, auch durch Michel Kühn und so weiter, Grüße gehen raus, dass ja im physiologischen Bereich, ob du jetzt da ein bisschen mehr Testosteron hast in dem Normalbereich oder ein bisschen mehr Wachstumshormon in dem normalphysiologischen Bereich, für eine kurze Zeit, das macht keinen Riesenunterschied. Ne? Also diese Hormone werden, was Leistungssteigerung angeht, dann in erster Linie richtig spannend, wenn es halt supraphysiologisch wird, also sprich exogen viel zu viel oder viel mehr als natürlich zugeführt. Genau. Und deshalb glaube ich, macht es keinen Sinn, in eine Sauna zu gehen, exzessiv, weil da gibt es auch so Protokolle von berühmten amerikanischen Podcastern, die mal so propagiert haben, wo du halt super lange, super intensiv, super extrem Saunagänge machst, um dann halt irgendwie dadurch so einen minimalen Testosteronboost oder sowas zu kriegen. Ich glaube, die Sachen kann man wirklich, also nimmt man gerne mit, wenn es denn so ist, wenn man Sauna eh gerne macht, aber irgendwie nichts, was jetzt wirklich ein Gamechanger ist, oder? Wie würdest du das sehen?
Definitiv. Da, weil du das Thema angeschnitten hast und mir das auch schon seit mittlerweile über einem Jahrzehnt ein Dorn im Auge ist, vielleicht ein paar Worte dazu. Es werden immer noch ganz viele Pseudowirksamkeiten kommuniziert von irgendwelchen Interventionen, sei es jetzt Training oder sonst was, weil das ja dann unmittelbar danach eben hohe Testosteronwerte erzeugt oder hohe Wachstumshormonkonzentrationen und so weiter und so fort. An der Stelle nochmal für alle gesagt, wenn unmittelbar nach dem Training Testosteron steigt, dann hat das in allererster Linie mit Regenerations- und Reparaturprozessen zu tun und nicht mit leistungssteigernden Prozessen, in dem Sinne, wie man es halt ganz oft assoziiert. Ja? Testosteron ist ja auch im Metabolismus, also in der Energiebereitstellung, in einer gewissen Art und Weise mit beteiligt. Was bedeutet, ähnlich wie Cortisol übrigens, ja, bei Cortisol ist es noch schlimmer. Man hat ganz oft gedacht, ja, Moment, aber wenn ich jetzt so hartes Krafttraining mache, dann steigt mein Cortisolspiegel in Folge so stark an. Und man weiß ja, in Anführungszeichen, dass Cortisol ja schlecht für Muskelwachstum ist. Das ist auch richtig. Genauso wie man weiß, dass Testosteron per se eigentlich gut für Muskelwachstum ist. Aber es geht dabei um die Baseline-Werte. Ja? Also wie hoch die durchschnittliche Konzentration in meinem Körper von diesen Hormonen ist und, nochmal Grüße an Michel, wie viele Rezeptoren und welche Güte an Rezeptoren ich für diese Hormone überhaupt in meinen Zellen habe, in den relevanten Zellen wohlgemerkt, aber das führt jetzt hier zu weit. Heißt, es ist eigentlich völlig egal, wie mein Testosteron oder mein Cortisol unmittelbar nach dem Training hochgeht, weil das ist erstmal nur eine Stressreaktion des Körpers, um möglichst schnell die Regeneration und Reparaturprozesse einzuleiten. Und das sagt gar nichts darüber aus, inwiefern ein gewisser Reiz jetzt besser oder schlechter dazu geeignet ist, um Muskeln aufzubauen oder um stärker zu werden. Und deshalb für alle, die sich vielleicht auch so ein bisschen mit Studien befassen, immer wenn nach dem Training dann quasi die akute Veränderung von Hormonen oder sonstigen hormonähnlichen Botenstoffen gemessen wurde, das sagt in der Regel gar nichts darüber aus, wie die langfristige Wirkung dieser Intervention ist.
Mhm.
Genau.
Ja. Ja, also du, ich glaube, wir können schon, wir müssen es ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich glaube, man kann schon ein ganz gutes Resümee ziehen. Wenn man sich gut fühlt mit Sauna, wenn das einem hilft, runterzufahren, sich entspannter zu fühlen, einfach auch in der Sauna vielleicht noch eine gute Zeit hat, im Sinne von Socializing, dann mach, ne? Also ich glaube, wir können ganz, ganz, ganz getrost die Sorgen von, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, wie hieß er? Sports?
PA Sports, glaube ich.
PA Sports. Kannst entspannt in die Sauna gehen und trotzdem gute Gains haben.
Absolut. Außer wie du es schon gesagt hast, ich merke ohnehin schon, dass sich irgendwas in meinem Körper tummelt.
Ja, dann um Gottes Willen, bloß nicht.
Genau. Und dann
sagt, also das sollten wir noch ganz explizit sagen, ja, weil da war ich früher auch schmerzfreier. Also was Training angeht mit Infekten und eben auch was Sauna angeht mit Infekten, ist beides absoluter Quatsch. Also den Körper zu stressen, das hast du gerade ja so schön hergeleitet, mit einem Stressor von außen, wenn er im Innern schon total beschäftigt ist, irgendwas abzuwehren, ist Katastrophe und kann echt ganz, ganz arg nach hinten losgehen.
Genau, deshalb wollte ich es auch nochmal hervorheben.
Ja.
Das hast du es mir quasi abgenommen. Aber
sorry.
Ist auch was ja, dafür sind wir doch hier, um uns gegenseitig zu ergänzen, Wolf. Nee, aber das habe ich tatsächlich auch dann in persönlichen Gesprächen ganz oft gehört und ist die Frage immer wieder dann gekommen. Ja, immer dann, wenn ich merke, dass ich so langsam am Kränkeln bin oder dass sich irgendwas einschleicht, dann gehe ich in die Sauna. Also tatsächlich so zur Erkältungsabwehr oder zur Krankheitsabwehr. Und ich sage immer, boah, das ist keine gute Idee, weil vor allem dann, wenn man es eh schon nicht gewohnt ist, regelmäßig in die Sauna zu gehen, also an diesen Hitzestress auch noch gar nicht adaptiert ist, und dann bei den Anzeichen von Erkältung einmalig dann in die Sauna geht und sich diesem enormen Hitzestress aussetzt, dann sorgt es in der Regel dafür, dass die Erkrankung sogar eher ausbricht,
ja,
als ohne Sauna, ja, weil es einfach ein zusätzlicher physiologischer Stressor ist.
Und ich meine, in dem Moment, wo du merkst, dass eine Erkältung im Anflug ist, ist ja schon zu spät. Also da ist ja schon, also da ist alles schon zu spät, da arbeitet dein Körper ja schon. Also das, was du merkst, ist ja schon die Reaktion auf den Infekt und dementsprechend wirklich keine gute Idee.
Ja. Wollen wir es nochmal zusammenfassen?
Do it.
Dann in aller Kürze. Also Sauna, insbesondere die finnische Sauna und in weitesten Teilen auch die Infrarotsauna, wirken sehr positiv auf die Regeneration und können auch indirekt langfristig die Leistungssteigerung vor allem bei Schnellkraftparametern positiv beeinflussen. Auf Muskelaufbau hat es keinen Effekt, weder positiv noch negativ, zumindest nicht direkt. Aber auch da haben wir besprochen, kann es indirekt einfach vorteilhaft sein, wenn man dadurch besser schläft, besser regeneriert und so weiter. Wenn man krank ist, sollte man nicht in die Sauna gehen. Aber wenn man nicht krank ist, sollte man sich langsam ans Saunagehen gewöhnen und hat dann auch tatsächlich sehr vielfältige gesundheitspositive Effekte auf das kardiovaskuläre System, den respiratorischen Trakt, also das Atmungssystem, das muskuloskeletale System und Demenz, haben wir gelernt, ja? War für uns beide neu. Ja?
Das war für mich wirklich neu.
Okay, aber da bitte mit Vorsicht genießen. Wir haben jetzt da die Evidenz hinsichtlich Demenz, haben wir nicht geprüft. Aber richtig angewendet, in den richtigen Situationen angewendet, ist Sauna auf jeden Fall ein Tool, das man sehr gut und gewinnbringend für die eigene Gesundheit und Leistungsfähigkeit einsetzen kann.
Perfekt. Und was auch immer ein guter Hinweis ist, finde ich, bei aller Evidenz und so, wenn sich Sachen einfach über Jahrtausende durchsetzen, dann ist meistens schon irgendwas dran.
Es gibt einen Grund.
Nicht nur Scheiße sein kann.
Das ist wohl wahr. Ja.
Ihr Lieben,
schreibt uns mal in die Kommentare, wie es euch denn so nach dem Saunabaden geht und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt.
Ja, und wer von euch glaubt, dass die Muskeln wegschmelzen, das würde mich auch interessieren, weil so Kandidaten hatte ich auch immer mal in der Sauna. Und lasst mal ein Like da und teilt mal und Kommentare, freuen wir uns und wir sehen uns die nächsten Wochen.
Jawohl, wir sehen uns. Bis
Patrick,
dann.
Vielen Dank. Ciao, ciao, tschüss.